Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es geht wieder los. Die Theaterhäuser öffnen ihre Pforten für einen weiteren Krisenherbst, wie es aussieht, in dem die Kultur aber dennoch nicht untergehen soll. So auch in Frankfurt. Der Musonturm, eine der wichtigsten Spielstätten für freies Theater in Deutschland, ist diese Woche unter neuer Leitung gestartet. Wir sprechen gleich mit Anna Wagner und Markus Dross darüber, wie das Künstlerinnenhaus nun in die Zukunft geht. Und wir schauen uns an, wie der Roman Berlin-Alexanderplatz in Bielefeld in ein aufregendes, neues Musiktheater verwandelt wird. Es ist eines der wichtigsten Produktionshäuser für nationale und internationale Gruppen in Deutschland, der Musonturm in Frankfurt am Main. Intendant Matthias Pees ist zu den Berliner Festspielen gewechselt und so startete in dieser Woche eine neue Leitungsdoppelspitze. Anna Wagner und Markus Dross sind dabei keine Unbekannten. Sie haben lange Jahre schon in der Dramaturgie des Hauses gearbeitet und beginnen jetzt ihre erste selbstverantwortete Spielzeit. Ich habe die beiden vor unserer Sendung gesprochen und erst einmal gefragt, wie es sich nach der langen Vorbereitung anfühlt, wenn es nun endlich offiziell losgeht.
Super! Also es ist wie ja, vor Weihnachten als Kind. Man hat lange drauf hingearbeitet und dann geht es plötzlich los. Wir haben ja als Dramaturgin und Dramaturg schon am Haus gearbeitet, sodass es so eine verrückte Zeit des Übergangs war. Und deswegen fühle ich mich jetzt gerade in so einer Situation, dass alles neu ist und gleichzeitig sehr vertraut.
Ich kann mich dem Eindruck von Anna Wagner eigentlich nur anschließen und gleichzeitig auch wirklich das Besondere daran betonen. Also durch den hohen Grad an Vertrautheit mit dem Haus, mit den Kolleginnen hier, aber auch mit dem Netzwerk aus der Frankfurter Stadtgesellschaft und auch den KünstlerInnen, mit denen das Haus sehr intensiv verbunden ist, sich auf der einen Seite sehr tief eingebettet zu fühlen und auf der anderen Seite gleichzeitig diesen an sich selbst vollziehenden Transformationsprozess eben zu erleben mit all den Aufgaben, auf die wir uns jetzt auch schon ja lange vorbereitet haben, aber die dann auch schlagartig einfach zusehends konkreter werden.
Und was sind das für Aufgaben? Also was ist vielleicht das, was für Sie jetzt am ungewohntesten ist aus der Dramaturgie kommend, wo Sie erstmal sagen müssen, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung?
Markus Dross und ich sind nicht nur die Intendantin vom Künstlerinnenhaus Musonturm, sondern auch die Geschäftsführerin. Und da liegen in diesem Bereich eigentlich die größten neuen Aufgaben. Neben dem Budget, was natürlich jetzt ein viel größeres Volumen hat als die Teilprojekte, die wir bis jetzt auch budgetär verantwortet haben, sind das Personalfragen, Fragen der Liegenschaft. Jetzt ganz besonders auch die Fragen, wie wir eigentlich mit der Energiepreissteigerung umgehen. Was hat das für eine Auswirkung auf unser Budget? Und aber auch Fragen des Zusammenarbeitens, also wie wollen wir die Zusammenarbeit gestalten? Das ist ein Feld, was uns sehr intensiv beschäftigt. Wir sind ja in der besonderen Situation, als Kollegin jetzt in die Leitungsposition gewechselt zu haben und diese Tatsache anzuerkennen und mit unseren Kolleginnen zusammen ein kollaboratives Arbeiten noch verstärkt zu entwickeln, steht bei uns im Mittelpunkt. Und das sind Dinge, auf die wir immer wieder spekuliert haben, an denen wir sehr interessiert waren vorher und das ist toll, jetzt da loslegen zu können.
Sie haben es schon erwähnt, es sind ganz besondere Herausforderungen wahrscheinlich, die in dieser Spielzeit auf alle Theater zukommen. Die entscheidende Aufforderung ist ja an uns alle, zum Beispiel Strom und Gas zu sparen. Das ist etwas, mit dem Sie sich jetzt auch ganz offensichtlich intensiver beschäftigen müssen. Seien wir mal konkret, wie stellen Sie Ihr Haus da auf? Was kommt auch vor allen Dingen auf die Besucherinnen und Besucher dazu? Kalte Räume, in denen man sitzt?
Davon gehe ich erstmal nicht aus. Und wenn es soweit kommen würde, dass wir auch tatsächlich das Gefühl haben, unser Publikum da sehr intensiv auch in bestimmte Maßnahmen mit einbinden zu müssen, glaube ich, sind wir dem dann auch tatsächlich sehr gut gewachsen. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich erstmal auch einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und da sind wir wieder genau das, was Anna Wagner gerade beschrieben hat, in unserem Team insofern sehr gut aufgestellt, dass diese Fragen auf sehr vielen Schultern bereits verteilt sind und eben in sehr unterschiedlichsten Aspekten das Haus gerade durchkämpft wird, dahingehend, welche Maßnahmen eben ergriffen werden können.
Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns schon lange ein Thema, so dass schon sehr präzise analysiert worden ist, wo die größten Energieschleudern sind. Und da werden wir sicherlich ansetzen. Und ein Beispiel, also das ist nur ein sehr geringes Beispiel, den Musonturm ziert seit knapp 10 Jahren das tolle Kunstwerk von Tim Etchells The Future Will Be Confusing, das im Foyer und am Haus leuchtet. Das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt in bestimmten Rhythmen abschalten und vielleicht auch später längerfristig abschalten. Natürlich richten wir uns auch an die Reduktion der Temperatur, aber wir haben so kleine Räume und da sitzen so viele Menschen drin, da wird es nicht so besonders kalt. Ich glaube aber, was unsere Hauptaufgabe ist, ist auch der Politik zu vermitteln, wie relevant eigentlich das Weiterbetreiben von Kultureinrichtungen ist und dafür zu kämpfen, dass dann nicht plötzlich irgendjemand auf die Idee kommt, uns zu schließen. Also das wäre ja fürchterlich. Wir sind ein Ort der Versammlung und in so einer Krisenzeit ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass die weiter geöffnet bleiben und zwar in dem Maße, dass man sich hier auch aufhalten kann.
Und dann sprechen wir doch mal über inhaltliche Schwerpunkte, weil es muss jetzt ja auch einen Anreiz geben, für das Publikum zu kommen. Also vielleicht ist es schon ein Anreiz zu sagen, wenn viele Menschen in einem kleinen Raum sind, wird es warm abends. Das ist vielleicht tatsächlich jetzt ein wichtiger Vorteil von Theater, aber auch überhaupt in dieser Zeit des Sparens und dieser Art von ja, Reduktion von so vielen Dingen in unserem Alltag ein interessantes Angebot zu schaffen für das Publikum, um zu sagen, hier im Musonturm, da finden Dinge statt, die sind wirklich relevant und auch gerade jetzt wichtig. Was haben Sie denn da geplant?
Bevor wir in den Inhalt abtauchen, würde ich gerne noch auf eine strukturelle Sache hinweisen. Also wir arbeiten schon seit 1,5 Jahren mit dem sogenannten solidarischen Preissystem. Das heißt, die Zuschauerinnen können zwischen 4 Preiskategorien wählen, zwischen 7 und 35 €. Und das heißt, Menschen, die jetzt aufgrund der Situation nicht mehr so viel Geld haben können, ganz individuell situativ entscheiden, für wie viel Geld sie ins Theater kommen. Aber Markus, was ist bei uns geplant?
Ja, wir sind ja hier am Musonturm in einer besonderen Situation, die uns auch, sagen wir mal, substanziell auch von der Programmgestaltung jetzt bei Staats- und Stadttheatern unterscheidet. Wir sind ein sogenanntes internationales Produktionshaus. Das heißt, wir stehen mit selbstproduzierenden KünstlerInnen, Kollektiven, RegisseurInnen, Gruppen hier in der Großregion Frankfurt, im deutschsprachigen Raum, aber auch eben in Europa und weit darüber hinaus in engen Kontakt und produzieren mit diesen KünstlerInnen gemeinsam ihre Werke. Und das erzeugt eine Dichte und Vielfalt von Gegenwartsfragen, die wir extrem schätzen und immer versuchen, unserem Publikum zu vermitteln. Und in dem Sinne geht es jetzt gleich kommende Woche bei uns mit einer sehr großen und fantastischen Choreografie von Marlene Montero-Freitas und ihrem Tanzensemble los, mal die unterschiedlichsten Aspekte des Bösen zu einer packenden Choreografie verwandelt. Und gleichzeitig stürmen wir an denselben Tagen mit dem Kollektiv Liegner den Frankfurter Römerberg, also einem Ort, der jetzt auch gerade aus politischer Frage heraus gerade sehr umstritten ist und gleichzeitig aber eben jetzt quasi zu einer Performance im öffentlichen Raum einzuladen, die sich mit den ja, Fragen und dem Scheitern von Revolutionen auseinandersetzt. Das ist alleine schon mal die kommende Woche. Und dann steuern wir zum Monatsende auf eine wirklich extrem herausfordernde und aber auch unglaublich positive Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung zu, das Festival Politik im Freien Theater ab 29. September. Das sind 10 Tage mit 150 Veranstaltungen, die der Musonturm als durchführende und verantwortende Institution dann hier quasi in die Stadtgesellschaft hineintreiben wird.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich jetzt als Drehkreuz verstehen wollen, auch zwischen dem regionalen und dem internationalen. Auch da ist ja ein Punkt, der von vielen diskutiert wird im Augenblick, inwieweit es eben noch ökologisch richtig ist, viele Gruppen aus dem Ausland durch die Welt reisen zu lassen, um Theater zu machen. Ist das etwas, was Sie deshalb stärker auch vielleicht an die Region anbinden wollen?
Wir denken diese internationalen Touren immer schon im Verbund, wenn es möglich ist. Also unter anderem sind wir Mitglieder im Bündnis internationaler Produktionshäuser, wo 7 unterschiedliche Theater, Kampnagel, Hebbel am Ufer, aber auch das Tanzhaus NRW dabei sind. Also so, um möglichst Energie zu sparen, nachhaltig zu arbeiten. Und gleichzeitig finde ich, ist es aber total wichtig, auch zu betonen, dass jetzt das Weglassen dieses internationalen Austausches viele Akteurinnen, viele Menschen des globalen Südens auch exkludiert. Also ich bin in meinem Leben schon sehr viel durch die Welt gereist, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr weiterreise. Aber ich glaube, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln und gleichzeitig so eine globale Gerechtigkeit zusammen zu denken, ist für uns total wichtig. Und viele Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, aus den Philippinen oder aus anderen Regionen der Welt, Brasilien, beschäftigen sich ohnehin auch sehr dezidiert mit der Frage, wie können wir eigentlich international im Kontakt bleiben, ohne jetzt den Klimawandel weiter voranzutreiben.
Und Sie haben den Aspekt des Drehkreuzes angesprochen. Und da würde ich schon sagen, also Frankfurt ist es auf jeden Fall dahingehend, dass wir halt mit einer der diversesten Stadtgesellschaften in diesem Land irgendwie zusammenleben und dass hier quasi in diesem Programm des Künstlerinnenhauses Musanturm eben auf der einen Seite sehr stark repräsentiert ist und da Gruppen hier aus der Region, also auch stadtgesellschaftliche Gruppen und AkteurInnen quasi hier immer wieder auch mit internationalen Menschen, Gästen aus unserem Programm in Kontakt zu bringen und nicht nur in einer einfachen Begegnung, sondern tatsächlich in einen intensiveren Austausch zu führen, extrem wichtig und gleichzeitig auch wieder zu gucken, was heißt das auch, wenn wir Strukturen von Gruppen auch im globalen Süden eben stärken, da wo sie leben und arbeiten auch, also auch da konsolidierend eben voranzugehen.
Markus Druss und Anna Wagner, Sie leiten den Musonturm in Frankfurt am Main. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Berlin-Alexanderplatz. An Bearbeitungen von Alfred Döblins Roman herrscht kein Mangel. Die Fernsehserie von Rainer Werner Fassbinder ist legendär. Vor 2 Jahren kam eine neue Verfilmung in die Kinos. Auch Schauspielfassungen gibt es zuhauf, aber noch keine Oper und kein Musiktheaterstück. Das ändert sich morgen Abend. Dann hat Berlin-Alexanderplatz im Theater Bielefeld Uraufführung. Die Brüder Ketan und Vivan Bhatti haben die Musik geschrieben. Es ist ein Crossover-Stück für das Opern- und Schauspielensemble Stefan Keim mit einer Vorschau.
Das ist doch dasselbe Dreck wie vorher. Da geht es nicht so nah.
Franz Bieberkopf hat 4 Jahre im Knast gesessen, weil er seine Freundin erschlagen hat aus Eifersucht. Nun will er neu anfangen, aber Berlin ist ihm fremd geworden. Er hat Angst vor der Helligkeit, vor anderen Menschen, vor Dächern, die herunterrutschen könnten. Alfred Döblin erzählt in seinem Roman Berlin-Alexanderplatz von einem Arbeiter voller Körperkraft, aber ohne Orientierung. Bieberkopf ist Alkoholiker, kommt mit Frauen nicht klar, lässt sich von Nazis verführen und doch will er ein besserer Mensch werden.
Er hat geschworen, er will anständig sein. Ihr habt jetzt gesehen, wie er wochenlang anständig ist.
Um den gewaltigen Roman in 3 Stunden auf der Bühne zu komprimieren, hat die Librettistin Christiane Neudecker eine Erzählerfigur erfunden. Der Schauspieler Thomas Wolf nimmt dabei auch Kontakt mit dem Publikum auf, ist eine Art Scharnier zwischen Handlung und Parkett. Die Bielefelder Fassung von Berlin-Alexanderplatz ist ein Crossover-Projekt mit dem Opern- und dem Schauspielensemble.
Deswegen haben wir Schauspieler, die auch singen, wir haben Sänger, die auch sprechen und wir wollen aber auch die Sprache an sich in allen ihren Facetten abbilden. Das heißt, wir haben natürlich Stellen, wo die SängerInnen wirklich ihr Opernfach auspacken, aber auch sie bewegen sich an der Grenze zum Sprechen.
Der Komponist Vivan Bhatti arbeitet mit seinem Bruder Ketan zusammen. Die beiden sind sehr vielseitig, schreiben Soundtracks und Ballettmusiken, Hip-Hop-Songs und Kammermusik. Eben diese Vielseitigkeit ist nun in Bielefeld gefragt.
Franz Bieberkopf rennt ja durch diese Stadt und ist mit allen konfrontiert und alles prasselt auf ihn ein. Und das umzusetzen musikalisch, das war das Besondere und das auch, was uns so viel Spaß gemacht hat, da auch wirklich so viel Verschiedenes einbringen zu können. Und wir sind ja als Komponisten immer an diesen Nahtstellen zwischen Kulturen, genau diese Zwischenräume haben uns ja immer am meisten interessiert.
Einige Zitate verweisen direkt auf die 1920er Jahre, zum Beispiel das Chanson »Es liegt in der Luft« von Marcellus Schiffer und Mischa Spoljanski. Es ist zu der Zeit entstanden, als Döblin seinen Roman schrieb, ein satirisch leichter Text mit unheimlichen Untertönen. Gesungen wird er auf der Bühne von der Stadt selbst. Sie tritt auf als vielstimmiger Chor, aus dem sich einzelne Figuren herausschälen und dann wieder in ihm verschwinden. Nur Franz Bieberkopf, sein Freund Reinhold und seine minderjährige Geliebte Mieze haben durchgehende Rollen. Alle anderen sind Teil des seltsamen Gebildes namens Stadt.
Wenn man den Roman liest, hat man ununterbrochen Klänge im Ohr. Man riecht die Stadt, man hört die Stadt und man hat das Gefühl, man würde durch diese Stadt laufen. Und deshalb finde ich, dass das Musiktheater dann eine wunderbare Form ist, mit diesem Stoff umzugehen.
Sagt der Regisseur Wolfgang Nägele. Die Stadt ist auch musikalisch ein bestimmendes Element der Aufführung. Schließlich heißt auch Döblins Roman nicht Franz Bieberkopf, sondern Berlin-Alexanderplatz. Dirigentin Anne Hinrichsen beschreibt die Vielfalt der Stadt. Sie kann sehr laut und sehr leise sein, dissonant und melodienselig, tänzerisch und bedrohlich.
Das ist wirklich so dieses Grundrauschen, so wie man es wirklich von einer Großstadt kennt. Also dieses, man steigt am Hauptbahnhof aus und hat erstmal so einen Grundgeräuschpegel, aus dem einzelne Elemente herausstechen.
Beim Gespräch verweist das Team oft auf die Serie Babylon Berlin, um sich davon abzugrenzen. Das Theater habe andere Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, in der viele Parallelen zur Gegenwart stecken.
Ich glaube, Berlin-Alexanderplatz ist erschütternd aktuell. Dieses fast prophetische Vorausschauende auf den Nationalsozialismus, den wir da in den 20er Jahren in jeder Pore dieses Romans lesen und spüren und hören. Das hat viel mit unserer heutigen Zeit zu tun und einem weltweit aufkeimenden Nationalismus.
Wach sein, das sind die letzten beiden Worte des Stücks. Nach viel Komplexität ein klarer Appell, kein Mitläufer zu sein, egal zu welcher Zeit.
Stefan Keim war bei den Proben von Berlin-Alexanderplatz im Theater Bielefeld. Die Premiere ist morgen.
Die geniale Stelle.
Am Musonturm in Frankfurt gibt es also eine neue Leitung. Das gleiche gilt für die neue Bühne Senftenberg. Dort hat sich mit dieser Spielzeit der langjährige Intendant Manuel Souberon zurückgezogen. Uns erzählt er aber nochmal von seinem großen Theatermoment.
Meine geniale Stelle, das war in Breimanns Inszenierung von der Hermannschlacht, wie Gerd Voss immer zu der Tusnelde Eitusschen, Eitusschen sagte, und ich griff mir den Kleist raus, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass da wirklich Tusschen steht, aber das stand da. Das war so ein unglaublich genialer Moment von Theater. Überhaupt habe ich die beglückendsten Momente immer im Theater gehabt und nie im Kino. Und die Tränen kamen mir, außer bei Titanic, muss ich zugeben, kamen mir eigentlich immer, wenn eine Inszenierung ganz toll war, beim Klatschen. Das ist ein besonderer Moment und die unmittelbare Berührung berührte mich immer unmittelbar.
Manuel Souberon, der ehemalige Intendant der neuen Bühne Senftenberg. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.